Man kann nicht nur Bücher lesen, sondern einiges andere auch. Gesichter lassen sich lesen, Fußballspiele lassen sich lesen, Situationen aller Art lassen sich lesen. Hier bei Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Sendereihe mit unregelmäßig erscheinenden Exemplaren mit dem Titel Gegenwart lesen. Ausführliche Gespräche mit interessanten Zeitgenossen, die ganz sicher Bücher lesen, mit großer Wahrscheinlichkeit selber Bücher schreiben und vor allem auch die Welt außerhalb der Buchdeckel wahrnehmen. Heute zu Gast Josef Vogel, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, einem breiteren Publikum bekannt geworden mit Veröffentlichungen wie Das Gespenst des Kapitals oder Der Souveränitätseffekt. Herzlich willkommen, Josef Vogel.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist René Agiga und wir wollen zu Beginn ganz kurz mal, Josef Vogel, auf den Beginn Ihrer intellektuellen Entwicklung schauen, und zwar auf Michel Foucault. Der Anlass dafür ist eine neue Veröffentlichung von Foucault, darauf kommen wir gleich ausführlicher zu sprechen. Aber vielleicht können Sie eingangs einfach kurz mal erwähnen, was ist Ihr Verhältnis zu Foucault? Es geht die Rede, dass Sie bei ihm gehört hätten am Collège de France in Paris, 80er Jahre.
Ich bin im Grunde dem Sog einer ganzen Generation gefolgt, die in den 70er Jahren Texte wie Wahnsinn und Gesellschaft, also zur Geschichte der Psychiatrie und der Wahnsinnigen von Foucault, gelesen haben. Eine Generation, die sich sehr schnell nach Paris orientiert hat, dort so etwas betrieben hat wie intellektuellen Tourismus und natürlich auch mit entsprechenden Inspirationen zurückgekommen ist.
Und können Sie Foucaults Tonfall ein bisschen charakterisieren, also was Sie daran gereizt hat seinerzeit und ehrlich gesagt am liebsten sogar kurz beschreiben, wie die Atmosphäre im Hörsaal im Collège de France damals gewesen ist?
Sehr paradox, denn auf der einen Seite hat Foucault zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, die höchsten akademischen Ehren erhalten. Er war Professor am Collège de France, höher konnte es nicht gehen. Die Situation war also durchaus institutionell autoritär gestützt. Es tauchte Foucault auf als jemand, der zu anderen gesprochen hatte. Die Tür ging auf und es hieß, voilà, Monsieur le Professeur. Auf der anderen Seite war das Bestechende an Foucaults Vorlesungen, die ich hören durfte, eine überaus große Nüchternheit. Das heißt also keinerlei Theater, keine Umschweife, sondern eine klare, man könnte sogar sagen stahlharte Argumentation mit dem großen Vorzug, und auch das konnte man in Deutschland nicht überall hören, dass das, was man dort von Sitzung zu Sitzung, von Woche zu Woche verfolgen konnte, nirgendwo gestanden ist. Das war nicht nachlesbar und das war neu und das war für uns alle in einer gewissen Weise neu. Und so gab es tatsächlich eine gewisse intellektuelle Aufregung, die damit verbunden war. Vielleicht kommt noch ein letzter Aspekt dazu, dass eben die Themen, mit denen sich Foucault beschäftigt hat, zunächst mal Themen waren, die nicht im zentralen Fokus der akademischen Interesse lagen. Also Gefangene, Strafrituale, die Situation in Irrenanstalten etc. Das waren, wenn man so will, in akademischer, auch historischer Hinsicht eher Randthemen. Und plötzlich ist das in Fokus des Interesses geraten. Also hier fand schon etwas statt, was man den Test der disziplinären Schmerzgrenzen nennen konnte.
Ich greife mal zwei Stichworte auf, die Sie jetzt gerade benutzt haben, um diesen Foucault der frühen 80er auch in der eigenen Begegnung zu beschreiben, nämlich einerseits Nüchternheit und andererseits intellektuelle Aufregung. Das ist eigentlich ein perfekter Übergang zu dieser Neuerscheinung, zu diesem neuen Buch von Foucault. Gerade erschienen vor 2 Wochen, eine kleine Sensation, jedenfalls für Leute, die diesen Autor seit einiger Zeit verfolgen. Es handelt sich um den 4. Band eines groß angelegten Projektes namens Geschichte der Sexualität oder auf Deutsch Sexualität und Wahrheit. 3 Bände davon gibt es schon lange. Dieser 4. Band, der sollte eigentlich nicht erscheinen, denn Foucault hatte ihn zwar zu Ende geschrieben, aber nicht nochmal überarbeitet und hat dann eigentlich verfügt, soll nicht veröffentlicht werden. Das hat sich jetzt 34 Jahre später, 34 Jahre nach seinem Tod, 84, geändert. Die Erben haben die Einstellung dazu geändert und wir halten das jetzt in Händen. Les aveux de la chair ist der Titel, die Geständnisse des Fleisches. Ich habe diese 400 Seiten bis jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe es mir sehr intensiv von außen angeschaut und das Inhaltsverzeichnis 3-4 Mal auswendig gelernt inzwischen. Und mein Eindruck ist jedenfalls, dass es sich um ein oberflächlich ausgesprochen nüchternes Buch handelt. Josef Vogel, Sie haben es gelesen. Stimmt das oder stimmt's nicht?
Es ist ein sehr nüchternes Buch, es ist ein sehr zurückhaltendes Buch, es ist ein Buch, das ohne Sensation auskommt, es ist ein Buch, das Texte sprechen lässt. Es hat einen gewissen foucauldianischen Stil, der darin besteht, nicht Texte zu interpretieren, sondern die in den Texten verborgenen Problemstellungen sichtbar zu machen. Und auch das ist foucauldianisch. Man bekommt eine doppelte Stimme zu hören. Es spricht Foucault, aber mit Foucault sprechen auch die Texte der Kirchenväter zwischen dem 2. und 4. oder 5. Jahrhundert mit. Und ganz wesentlich, es gibt in diesem Buch nichts Denunziatorisches. Es gibt bestenfalls verhaltene Komik in der Beschreibung von Sexualpraktiken, in der Beschreibung von theologischen Spezialproblemen, sodass dieses Buch eine eigentümliche Fernnähe erzeugt. Das heißt, wir sehen, dass über etwas gesprochen wird, was uns angeht, nämlich Geschlechterverhältnisse, Sex auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es in eine eigentümliche Distanz gerückt, sodass wir eigentlich eine Grimasse dessen, was Geschlechterverhältnisse sein könnten, uns entgegentritt.
Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was so Ihre ersten Eindrücke dieses Buches sind.
Vielleicht muss man eine Sache vorausschicken, denn dieses Unterfangen, eine Geschichte der Sexualität zu schreiben, hatte für Foucault selbst eine überaus überraschende Wendung genommen. Eine Wendung, die zunächst mal zum großen Aufschub des Projekts geführt hat. 1976 ist Der Wille zum Wissen erschienen, das heißt eine Art Exposé eines Projekts, in dessen Fokus die Entstehung des sogenannten Sexualdispositivs stand. Das Interesse für die Sexualität, die Scientia Sexualis, einer Sexualwissenschaft, letztlich die Frage, welche Bedeutung, welche eminente Bedeutung konnte Sexualität in unserer modernen Kultur annehmen. Und nach diesem ersten Band, der eben tatsächlich eher den Charakter einer Skizze hatte, ein Exposé, das ein groß angelegtes Projekt angekündigt hat, ist Foucault, glaube ich, in eine Art Regression geraten. Das heißt also in eine Recherche, die ihn historisch immer weiter zurücktrieb, bis er dann schließlich und zunächst mal ohne das selbst zu beabsichtigen, bei der Antike gelandet ist. Insofern erklärt sich auch der große Abstand zwischen diesem ersten Buch, 76 erschienen, und den nächsten Bänden, die tatsächlich am Jahr seines Todes erschienen sind, 1984, der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich, also immerhin eine Distanz, eine Periode von 8 Jahren, die dazwischen lag.
Was Sie jetzt so elegant Regression genannt haben, kann man das ganz schlicht so übersetzen: Der erste Band, der siedelt in der Moderne, 19. Jahrhundert, nicht zuletzt. Und dann hat er festgestellt, ich muss weiter zurück in die Geschichte gehen, geht zunächst zum Beginn des Christentums, rutscht dann weiter in die römische Antike und schließlich in die klassische griechische Antike.
Ja, also das heißt, Regression ist vielleicht der falsche Ausdruck, man könnte es eher Krebsgang nennen oder noch etwas genauer, auch mit dem Foucault'schen Terminus beschrieben, das Projekt ist genealogisch geworden. Das heißt also eine Geschichte, die den Begriff der Sexualität einklammert und am Leitfaden dieser Fragerichtung in Gebiete kommt, in denen sich die Gegenwart nicht mehr unbedingt wiedererkennen konnte, wie etwa beispielsweise in dem diätetischen Umgang mit den Lüsten in der Antike.
Was heißt genau Sexualität einklammern? In der Tat scheint es ja so zu sein, dass Foucault sowas wie Sexualität eigentlich nur in der Moderne erkennt. Das ist ja vielleicht eine Erfindung auch der Moderne. Und vorher mag es das so gar nicht gegeben haben. Also wie kann man dann überhaupt diesen einen Gegenstand Sexualität über all diese Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch verfolgen, obwohl er gar nicht immer der gleiche ist?
Also die Frage des Geschlechts, der sexuellen Praktiken etc., und das ist, glaube ich, eine wesentliche Grundthese dieses gesamten Projekts, lässt sich nicht als eine Konstante begreifen, wenn man so will, als eine ursprüngliche Kraft, die durch unterschiedliche Verbotskulturen nur ihre unterschiedliche historische Ausprägung bekommen hätte, sondern, und das ist zentral für dieses gesamte Projekt, es sind jeweils unterschiedliche Gegenstände entstanden, in denen sich manifeste historische Brüche abzeichnen. Also Foucault war auch in diesem Projekt, wie in sehr vielen anderen, daran interessiert, eine durch Diskontinuitäten ausgezeichnete Geschichte zu erzählen.
Eine These aus dem ersten Buch dieses Projekts, Geschichte der Sexualität, Sexualität und Wahrheit, lautet ungefähr sinngemäß: Der Mensch ist ein Geständnistier. Der Mensch konstituiert sich, das Subjekt konstituiert sich dadurch, dass es beständig beichtet oder gesteht. Und zwar nicht zuletzt Dinge gesteht, die sexuelle Praktiken oder sexuelle Identität zum Gegenstand haben. Also ich liebe auf diese und diese Weise, ich weiche auf jene und jene Weise ab. Und gerade durch solche Sprechakte, so eine dieser Thesen, konstituiert sich der Mensch. Geständnis und Beiche sind jetzt ja etwas, was eigentlich aus dem Christentum kommen Und jetzt dieses neue Buch siedelt ja so im Beginn des Christentums. Gibt es da sowas wie eine Bestätigung dieser These, dass der Mensch eigentlich sich ja durch Gestehen und Beichten konstituiert, oder kommen da ganz andere Sachen zum Vorschein?
Also lassen Sie mich vielleicht drei Dinge sagen. Zunächst einmal, und das ist wichtig, auch nochmal, um dieses Projekt in seinem ganzen, auch theoretischen Charakter zu begreifen, geht es Foucault im Durchmessen der Geschichte um unterschiedliche Problematisierungsweisen der sexuellen Beziehungen. Ein erster wichtiger Punkt. Zweitens hat Foucault eine Frageform entwickelt, die über die Epochen hinweg konstant bleibt. Es geht ihm um das Verhältnis von Wissen, Macht und Subjektivierungsweisen. Also diese dreifache Fragestellung wird über das gesamte Projekt hinweg verfolgt. Und da hat nun der neu erschienene Band, die Geständnisse des Fleisches, eine ganz zentrale Rolle. Es versucht nämlich, eine Lücke zu füllen, die von einer antiken Verhandlung der Selbstsorge, der Diätetik der Lüste einerseits, zu dem hinführen soll, was dann später Sexualdispositiv heißen soll. Und das Christentum, das frühe Christentum, das Christentum zwischen dem 2., 4. und 5. Jahrhundert, nimmt für Foucault, glaube ich, damit eine wichtige Scharnierstelle ein.
Können Sie vielleicht ganz kurz diese beiden Pfeiler der Brücke noch mal kurz erläutern? Also einerseits Selbstsorge, habe ich mir jetzt gemerkt, und andererseits Sexualitätsdispositiv. Beides scheint mir erklärungsbedürftig.
Ja, also man kann es vielleicht einfacher sagen, wenn es für Foucault in den Studien zur griechischen und lateinischen Antike im Grunde um eine Ökonomie der Lüste geht, dann geht es spätestens in der Moderne um eine Analytik des begehrenden Subjekts. Das ist gewissermaßen die Spannbreite, die aufgemacht wird, und die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, nach dem Geständnistier beispielsweise, nach dem Entstehen von bestimmten auch christlichen Verhandlungen des sündigen Fleisches etc., können dort als, wenn man so will, eine Brücke begriffen werden.
Wenn Sie sagen Ökonomie der Lüste, das klingt auf den ersten Blick so, das sieht auf den ersten Blick so frei aus. Ist die Antike, die griechische Antike in Foucaults Augen freier als die Moderne, was Sex angeht?
Nein, überhaupt nicht. Also Foucault, und das ist auch eine der Thesen, die dieses jetzt jüngst erschienene, aus dem Nachlass herausgegebene Buch betrifft, die Antike war nicht freier. Die Antike hatte ein höchst ausgefeiltes Regelsystem.
Zu unseren antiken Klischees gehört das ja durchaus, dass man sich das Leben im demokratischen Athen nicht nur wahnsinnig demokratisch vorstellt, sondern auch so, dass sowas wie Knabenliebe nicht nur toleriert, sondern tatsächlich auch regelhaft praktiziert wird und lebt.
Was auch dazu führte, lassen Sie mich das nebenbei sagen, dass natürlich auch gerade Foucaults Studien, diese beiden Bücher zur Antike, Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich, immer auch als eine eigene Ethik von Foucault angesehen wurde. Und ich glaube, das war eines der großen Missverständnisse. Es gibt ein Interview von Foucault, wo er gefragt wird, und Herr Foucault, Sie lieben also die Griechen, und Foucault sagte, nicht besonders. Das heißt also, von dieser Legende, glaube ich, muss man sich auch verabschieden. Aber vielleicht nochmal zu der Frage zurück, was das Besondere jetzt an diesem neuen Buch ist. Zunächst einmal, glaube ich, will Foucault zeigen, inwieweit mit dem entstehenden Christentum und mit seiner zunehmenden Institutionalisierung im Römischen Reich so etwas wie die sexuelle Beziehung in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Erstens. Zweitens, und das ist nicht unwichtig für die Argumentation, konzentriert sich Foucault dabei auf eine ganz bestimmte Textform. Das sind Predigten, das sind Ratgeber, das sind Briefe, das sind Anweisungen, das sind Vorlesungen. Das heißt also, man kann sagen, ein breites Spektrum einer präskriptiven Literatur. Wie soll ich das christliche Leben führen? Und ein dritter Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, um dieses Projekt zu verstehen. Foucault behauptet nicht, dass im Übergang von der hellenischen und lateinischen Antike zum frühen Christentum das Regelsystem, was Sexualität, sexuelle Beziehungen, Ehebeziehungen betrifft, schärfer geworden ist. Es gibt also nicht eine zunehmende Strenge, sondern es gibt einen radikalen Gegenstandswechsel, der eben die Frage des sexuellen Verhältnisses, zum Beispiel zwischen Mann und Frau, in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Das ist der Ansatzpunkt.
Also um es jetzt noch mal ein bisschen besser zu verstehen, sowas wie zum Beispiel eheliche Treue oder sexuelle Mäßigung, sowas haben die Griechen und die Lateiner bis in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung schon durchreguliert gehabt. beispielsweise in Texten der Stoiker oder so. Und jetzt kommen die Christen, die Frühchristen, die Kirchenväter, die zunächst mal die biblischen Texte auslegen und versuchen, das christliche Leben neu zu regeln, nicht zuletzt das Sexualleben, nicht zuletzt das Eheleben. Und die sagen das Gleiche. Bitte seid einander treu, bitte mäßigt euch. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
Es gibt eine unmittelbare Fortsetzung des Stoizismus in der christlichen Morallehre. Und Foucault weist mehrfach darauf hin, dass es in diesem Punkt, also bezüglich eines Regelsystems, das die Ehe umstellt, das den Beischlaf umstellt, das die Frage der Liebe umstellt, das die Frage nach Verhaltensweisen, körperlichen Beziehungen angeht, dass da nichts groß Neues passiert. Es sind aber, und da beginnt die Sache dann überaus interessant zu werden, drei wesentliche Dinge, die Foucault in diesem Buch in den Mittelpunkt stellt und die eine dramatische Abkehr von antiken heidnischen Texten vorführen. Der erste Punkt wäre, glaube ich, das, was Foucault die Praxis der Buße nennt, verbunden mit bestimmten Formen der Selbstbefragung. Alles Dinge, die ihren extremen Ort letztlich im monastischen Leben, im mönchischen Leben, in zölibatären Gemeinschaften hat. Eine Form, in der eine radikale Form der Selbstbefragung am Leitfaden der Regungen, der intimsten Regungen zur Bedingung des christlichen Selbstverhältnisses geworden ist. Erster Punkt. Buße. Buße und Beichte. Also eine Subjektivierungsform, in der die Unterwerfung an ein bestimmtes Regime, auch ein klösterliches Regime, zugleich mit einer eminenten Wahrheitsfrage, nämlich der Selbstbefragung, der Wahrheit der eigenen Regungen verbunden ist. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Am Ende des Ganzen steht tatsächlich das Geständnis hier, aber wichtig, die Unterwerfung wird unmittelbar an die Wahrheitsfrage, an ein Selbstverhältnis im Zeichen der Wahrheit vollzogen.
Und das wird vollzogen im Beichtstuhl mit einem Gegenüber oder schon in der Selbstbefragung im Gespräch von mir zu mir selbst oder wie vollzieht sich das konkret?
Das funktioniert in der Form der Seelenführung und deswegen sind eben tatsächlich für Foucault insbesondere die klösterlichen Gemeinschaften zentral. Das Sakrament der Beichte kommt erst später, aber in den klösterlichen Gemeinschaften gibt es eine Seelenführung, in der der bedingungslose Gehorsam mit einer grenzenlosen Öffnung des eigenen Seelenlebens verbunden ist, sodass sich eine eigentümliche Paradoxie ergibt, dass die Intensivierung des Selbstverhältnisses, so die These Foucault, mit einer Aufgabe des Selbst verbunden ist, mit einem Verzicht auf ein eigenes Wollen. Das ist die klösterliche Konstellation, die in diesen abgeschirmten Räumen gewissermaßen sich konstellierte.
Habe ich richtig verstanden? Aufgabe des Selbst?
Also Steigerung des Selbst im Sinne einer Selbsterforschung, einer Selbstbefragung durch Selbstaufgabe, indem man sich der Führung des Älteren, der Führung des Priesters, der Führung des Abts gewissermaßen überlässt.
Aber es klingt sehr drastisch, sich selbst aufzugeben, um sich selbst zu vergrößern.
Ich glaube, das ist entscheidend für eine ganz bestimmte Form eines Regimes, in dem der Zugang zur Wahrheit zugleich mit einer Form der Machtausübung verbunden ist. Ich glaube, an diesen Stellen führt Foucault auch einen neuen Begriff ein, den er auch in anderen Texten, in Vorträgen verwendet, nämlich den der Pastoralmacht. Das heißt also, einer bestimmten Form der Machtausübung, die eigentlich aus hebräischen Kontexten kommt und in dem das Verhältnis von Hirte und Behüteten, also letztlich der Schafherde, einen zentralen Angelpunkt darstellt. Insofern ist, glaube ich, die Beichte, die Buße, die Dauerbefragung ein ganz wesentliches Element dieser für Foucault neu entstehenden Pastoralmacht im Christentum. Das bezieht sich auf das, was Foucault immer wieder verfolgt hat, in welcher Konstellation wird Macht im Zusammenhang mit Wissens- und Wahrheitsfragen exerziert. Der zweite Aspekt und der zweite Teil dieses Buchs bezieht sich auf die Frage, wie entsteht eigentlich so etwas wie das sündige Fleisch? Und das ist eine überaus raffinierte Argumentation, die Foucault dabei vornimmt, weil er sagt, wiederum in klösterlichen Gemeinschaften gibt es ein Ideal, das ist das Ideal der Keuschheit, der Reinheit, der Jungfräulichkeit. Und mit diesen Prinzipien in der Frage, wie kann eine Einheit mit Gott hergestellt werden, findet eine zunehmende Spiritualisierung des Lebens statt. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass ich in der jungfräulichen, keuschen Einheit mit Gott auf der einen Seite immer noch in meinem Körper wohne, auf der anderen Seite mich aber von etwas abgeschnitten habe, und das ist das Fleisch, das ist das sündige Fleisch. Da taucht also ein Konzept auf, das für das Christentum, glaube ich, ganz wesentlich sein wird, jedenfalls behauptet das Foucault, in dem ein Bereich anvisiert wird, in dem wiederum eine Oszillation zwischen Körper und Seele stattfindet, willkürliche, unwillkürliche Regungen, Bilder, Fantasien, Regungen, alles Mögliche, in denen etwas verfolgt wird. Man könnte sagen, das ist eine Art Jagdgebiet, in dem etwas verfolgt wird, was man den Verführer nennt, den Satan, die Sünde. Das heißt also, die Lösung von diesem fleischlichen Komplex, was ein seelischer Komplex ist, zu einer Spiritualität der Jungfräulichkeit, wirkt mit zur Konstitution eines Bereichs, der nun einen völlig neuen Gegenstand darstellt und in dessen Zentrum Foucault die sexuelle Beziehung, die sexuelle Regung, das Geschlechterverhältnis ausmacht.
Die Pointe ist jetzt nicht nur diese scharfe Trennung zwischen Körper und Seele, sondern die Pointe besteht worin genau, dass das Fleisch auf eine bestimmte Weise durch Spiritualisierung aufgehoben werden kann?
Oder wie? Also das Fleisch ist gewissermaßen das Negativ der Jungfräulichkeit und der Keuschheit. Und ich glaube, man muss dazu sagen, dass auch hier Keuschheit nicht einfach Enthaltsamkeit bedeutet, in diesen klösterlichen Gemeinschaften, in den Texten der Kirchenväter, die Foucault hier liest, sondern Keuschheit bedeutet eine Dauerverführung. Das heißt also, Keuschheit bedeutet nicht einfach Verzicht auf bestimmte Handlungen, sondern bedeutet eine Selbstbeobachtung, einen Selbstverdacht, in dem jede mögliche Regung gewissermaßen die Maske des Verführers, die Maske des Satans sein könnte. Deswegen sagte ich, das hat den Charakter eines Jagdgebiets, ja, in dem das Denken, das Verhalten und die Selbstbefragung permanent zwischen körperlichen Regungen und, wenn man so will, seelischen Manifesten oszilliert.
Und Selbstbeobachtung hat sich ja tatsächlich dann gelöst von dem Beichtstuhl, nachdem ich vorhin ganz kurz gefragt habe. Man denkt eher an Confessiones, also Bekenntnisse eines Autors wie Augustinus, der ja vielleicht dann doch der prominenteste der Kirchenväter ist und der nach meinem kurzen Blick in dieses Buch ja dort auch vorkommt. Also sind solche Selbstbefragungen wie die von Augustinus auch damit gemeint?
Das ganze Projekt, also dieses Buch, die Geständnisse des Fleisches, fluchtet gewissermaßen auf Augustinus zu, setzt aber mit Augustinus einen weiteren und neuen Akzent. Interessant ist, dass Augustinus Bekenntnisse keine Rolle spielen, obwohl sie für dieses Projekt überaus interessant wären. Was für Foucault am Beispiel von Augustinus wichtig ist, wird im Grunde durch zunächst mal eine politische Situation deutlich gemacht. Sehr viele der christlichen Überlegungen zur Keuschheit, zur Jungfräulichkeit, aber auch zur Buße und zur Beichte sind im Umkreis des monastischen, des mönchischen, des klösterlichen Lebens angestellt worden. Nun hat man es tatsächlich im 4. Jahrhundert, auch in der Zeit, in der Augustinus geschrieben hat, bereits mit einer Situation zu tun, in der sich das Christentum gewissermaßen gesellschaftlich institutionalisiert hat und in der insbesondere auch bürokratische Modernisierungen des römischen Imperiums einen sehr genauen Blick auf den Status des Individuums gelegt haben. Es stellt sich also auch für die christliche Kirche die Frage, wie kann die klösterliche Disziplin, die Gegenstand dieser Überlegungen war, wie kann die eigentlich mit Fragen des Alltags neu verknüpft werden? Das Christentum muss Antworten auf die Frage des Alltags, auf die Frage der Laien gewissermaßen, auf das Laienwesen haben.
Auch im Sinne von, wie kann ich die Disziplin der Klöster ausweiten, einfach auf die anderen Schäfchen?
Exakt. Also letztlich ist das die zentrale Frage der pastoralen Macht. Inwieweit kann das, was in den Klöstern als ideale Gesellschaft Gottes praktiziert werden, wie kann das übertragen werden auf das Leben der übrigen Gläubigen? Und da, und das wäre ein zweiter Schritt, findet bei Augustinus eine Aufwertung der Ehe statt. Das heißt, so sehr die Ehe aufgrund ihres fleischlichen Verhältnisses eigentlich disqualifiziert ist und sein muss, so sehr kann sie nicht nur negativ begriffen werden. Um ein Beispiel zu nennen, Augustinus ist einer der Ersten, der etwa danach fragt, wie das Eheverhältnis im Paradies ausgesehen hat. Gab es vor dem Sündenfall eine geschlechtliche Beziehung? Gab es ein Eheverhältnis?
Also haben Adam und Eva miteinander geschlafen?
Exakt. Also gab es eine körperliche Beziehung? Und Augustinus sagt, ja. Also eine deutliche Aufwertung der Ehe. Es taucht aber dann eine andere Frage bei
August. Deutliche Aufwertung auch der Lebensqualität im Paradies.
Na gut, es kommt auf die Ehe an.
Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal versuchen zu rekapitulieren. Der Gesamtzusammenhang ist, Sie stellen gerade dar, was das Christentum nach Foucault eigentlich verschoben hat im Verhältnis zu den Griechen und Lateinern zuvor oder in der hellenistischen Philosophie. Sie haben gesagt, drei Punkte wollen Sie da ausführen. Ich erinnere mich an die Buße. Ich erinnere mich an Fleisch und Spiritualisierung. Und jetzt gibt es noch was Drittes.
Also ich glaube, das ist wichtig, das auch tatsächlich als Verschiebung des Gegenstands zu begreifen. Während also bestimmte Moralkodizes der Antike, etwa auch die Stoa, übernommen werden, gibt es eine Gegenstandsverschiebung auf drei Gebieten. Noch einmal das Dispositiv der Beichte oder der Buße, der Selbstbefragung. Zweitens das Entstehen des Konzepts des sündigen Fleisches. Und der dritte Aspekt, der ist, glaube ich, ganz wichtig und Foucault nennt ihn am Leitfaden von Augustin, die Libidinierung oder Libidinisierung des sexuellen Akts. Das heißt also, dass...
Man denkt an Libido von Freud.
Also, es heißt, Libido heißt hier schlichtweg Begierde. Das heißt, die Investition einer seelischen Kraft, die für Augustinus zum Zentrum des ehelichen Verhältnisses wird. Also nicht der Beischlaf als Praxis, nicht die Reproduktion, das heißt die Ehe als Reproduktionsanstalt.
Ich muss Kinder machen.
Sondern tatsächlich die libidinöse Regung, aus dem Lateinischen schlichtweg übersetzt, die Begierde.
Und das ist die Begierde, das ist das, was Augustinus ins Zentrum seiner Überlegungen, die Ehe betreffend, drückt.
Was Augustinus ins Zentrum der ehelichen Allianz rückt und damit tatsächlich ein neues Fass aufmacht, wenn man so will.
Vielleicht ganz kurz nochmal nachgefragt, also wenn ich mich jetzt dunkel erinnere an Foucaults Blick auf die Griechen beispielsweise und deren Überlegungen über Paarbeziehungen oder Geschlechtsbeziehungen, dann ist es doch schon auch so, dass es da Lüste gibt, die zu regulieren sind. Also dieses Buch von Foucault heißt Der Gebrauch der Lüste. Das heißt, schon die Griechen müssen ja da irgendein Verhältnis zu gehabt haben, also die Lüste als irgendwas begriffen haben, dass es zu regulieren gilt. Also worin besteht das Neue, was
August also Foucault weist verschiedentlich darauf hin, auch in Bezug auf die antiken Texte, dass die Ökonomie der Lüste keineswegs die sexuelle Lust privilegieren oder ins Zentrum rücken, sondern das ist, wenn man so will, ein Herbarium von Lüsten, in denen das Verhältnis zum Trinken, das Verhältnis zu Mahlzeiten genauso eine Rolle spielt wie das Verhältnis zur Frau oder zu Knaben.
Spaziergänge.
Exakt. Wichtig ist also die Fokussierung auf den sexuellen Akt und bei Augustinus die Fokussierung auf das, was bei Augustinus selbst, die Libido, genannt wird.
Also eigentlich ein Akt, den man so gar nicht klischeemäßig dem Christentum unterstellen würde.
Dahinter steckt ein theologisches Problem, das Foucault, glaube ich, sehr genau zu rekonstruieren versucht und das ich hier nur unter großen Schwierigkeiten vielleicht zusammenfassen kann. Das theologische Problem besteht darin, auf der einen Seite die Ehe zu positivieren. Das heißt also auch zu einer politischen Einheit in der Verwaltung des Römischen Reiches zu machen. Eine Anstalt, auf die sich diese Verwaltung stützen kann, die zentral ist für die Organisation der imperialen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite deutlich zu machen, dass das Christentum bestimmte Regungen unter dem Zeichen der Erbsünde zu fassen hat. Und das heißt, bei einer gleichzeitigen Aufwertung der Ehe muss die Ehe zugleich als etwas begriffen werden, das aufgrund seines Stigmas, aufgrund seines Mangels immer neu befragt und immer neu gewissermaßen optimiert werden muss. An dieser Stelle wird der Sündenfall zu einer überaus interessanten theologischen Expertise. Erstens, es gibt im Paradies eheähnliche Verhältnisse. Zweitens, der Sündenfall ist ein Drama des Wollens, das mit dem ersten Paar im Paradies passierte, nämlich das Auftauchen des Unwillkürlichen, das Auftauchen einer völlig unwillkürlichen Regung. Und das ist die Regung der Erektion, das ist die Regung des Phallus. Da taucht etwas im Subjekt auf, das dem wollenden Subjekt selbst fremd wird, fremd geworden ist. Also ein Wollen, das
man nicht kontrollieren kann.
Genau, ein Wollen, das sich selbst verfehlt, eine Selbstverfehlung. Diese komplizierte Konstruktion rückt die Frage der Begierde in den Mittelpunkt. Die Begierde ist nun, und deswegen wird der Begriff der Libido hier so wichtig, etwas, das sich dem bewussten Subjekt entzieht durch seine Unwillkürlichkeit. Und wenn man so will, ist die Revolte des Menschen gegen Gott im Sündenfall analog zur Revolte der Libido gegen die Seele im einzelnen Menschen. Es ist also ein revoltierendes Element, das hier auftaucht und das das Subjekt, wenn man so will, in eine Art Dauerkrise stürzt.
Also das revoltierende Element ist die unwillkürliche Regung, für die die Erektion steht bei Augustinus.
Exakt. Und wenn man so will, die Sichtbarkeit der Erektion und, wenn man so will, damit verbunden die elementare Reaktion der Scham.
Wenn Sie das so erzählen, wie muss ich mir das vorstellen bei Foucault? Der stellt das alles einfach so dar? Der gibt einfach wieder, was Augustinus da so sich gedacht hat? Oder wie funktioniert das?
Nein, ich glaube, es gibt deutliche, wenn man so will, deutliche Aspekte einer interessengeleitenden Untersuchung. Denn im Grunde wird hier eine Topografie entworfen in diesem Band, eine Topografie mit diesen drei Schwerpunkten, die mögliche Besetzungen durch spätere Zeiten ermöglicht. Beispielsweise mit der Frage der Beichte und der Buße, moderne Verfahren der Befragung, der Analyse, der Beherrschung von Subjekten in den unterschiedlichsten Konstellationen. Mhm. In der Frage des Fleisches beispielsweise die Besetzung dieses ganzen Bereichs durch eine moderne Sexualpathologie beispielsweise. Und in der Frage der Begierde, der Libido, die Besetzung dieses Felds durch das, was man wahrscheinlich spätestens seit Freud das Triebschicksal nennen könnte. Also hier werden Landkarten entworfen, in denen spätere Wissensformen die Möglichkeit sehen oder Foucault ihnen die Möglichkeit gewissermaßen souffliert, sich einschreiben zu können.
Okay, also diese drei Sachen, erstens Buße, zweitens Fleisch, drittens Lust in der Ehe oder sowas in der Art.
Eine Begierde. Begierde oder Libido.
Begierde oder Libido in der Ehe, nicht zuletzt in der Ehe. Die werden untersucht und zwar nicht zuletzt wissend, dass sich Strenge, also seit enthaltsam, eigentlich nicht gesteigert hat im Vergleich zu vorher, sondern diese drei Sachen sind die Neuigkeiten. Es schließt sich so ein bisschen die Frage, die doppelte Frage, die große doppelte Frage an nach dem Jetzt, nach der Gegenwart. Zum Ersten würde mich zunächst mal interessieren, wenn Sie das alles so gelesen haben, wie rücken Sie das ins Gesamtwerk von Foucault? Also dieser letzte Band, der dieses Christentum auf diese Weise untersucht, der wird jetzt vermutlich nicht Ihren Blick auf Foucault und dessen Sexualitätsprojekt komplett umwerfen, aber ein bisschen verändern möglicherweise.
Weder noch, also es liegt ein bisschen daran, dass mein Interesse jetzt weniger in der Foucault-Philologie liegt. Und ich würde sagen, was in diesem Buch überraschend ist, ich möchte es aber jetzt nicht in den Kontext anderer Schriften von Foucault stellen, das ist eine überaus große Geduld. Eine Geduld, Texte zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht ist es ein Verfahren, das man schon aus anderen Büchern von Foucault kennt, Texte nicht mit einem theoretisierenden Vokabular, mit einer bestimmten vorgeschossenen Begrifflichkeit zu fassen, sondern, wenn man so will, ein hohes Maß an deskriptiver Prägnanz zu erhalten und damit einen Diskurs zu führen, in dem Foucault gleichzeitig mit den Texten spricht. Und das heißt also, es gibt hier auch nichts Anprangendes, sondern es gibt den Versuch, eine Epoche zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht mit einer ganz spezifischen Wendung. Es sind auch keine Interpretationen. Also es ist jetzt keine Hermeneutik, die hier stattfindet, sondern man könnte sagen, das Interesse, das Foucault an die Texte der Kirchenväter heranträgt, ist die Probleme ausfindig zu machen, die hinter den angebotenen Lösungen zu stehen. Das ist Foucaults Blick. Er versucht also, wenn man so will, einen Schatten der Problematisierung hinter dem Angebot an Ratgeberliteratur sichtbar zu machen.
Also ausfindig zu machen, was das Problem gewesen ist, auf das beispielsweise Augustinus geantwortet hat.
Welches theologische, welches politische Problem, welches Problem der Regierung, welches Problem der Selbstregierung, alles sind Fragen in diesem Dreieck von Subjekt, Macht und Wissen, die Foucault hier leitend eingesetzt hat.
Nun haben Sie ja beschrieben, dass dieses Buch auch ganz stark bezogen ist auf diese Quellen oder auf diese antiken Autoren, auf diese frühchristlichen Autoren, ohne viel Sekundärliteratur beispielsweise. Dennoch ist es ja so, dass Foucault sich immer wieder als Historiker der Gegenwart oder als einfach extrem in seiner eigenen Gegenwart verorteten Denker beschrieben hat. Wie, glauben Sie, hängt denn so eine gegenwärtige Fragestellung mit diesem totalen Eintauchen in diese so weit zurückliegende Vergangenheit zusammen?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die wichtig sind. Das eine ist schlichtweg die Ausgangsfrage, die Foucault auch in Der Wille zum Wissen, also in dem ersten Band dieser Geschichte der Sexualität, gestellt hat. Und das ist die Frage der modernen Biomacht. Das ist der Ausgangspunkt. Was ist interessant an dieser Frage der Biomacht? Foucault sagt, interessant ist, dass die Biomacht, das heißt das Eintreten des Lebens in die Geschichte, spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts, vor allem im 19. Jahrhundert, die Sexualität selbst zu einem ganz zentralen Kreuzungspunkt gemacht hat. Nämlich zu einem Kreuzungspunkt, in dem die Disziplin des Einzelnen, die Überwachung des Einzelnen einerseits und die Verwaltung von Bevölkerungen sich zusammenfügen. Das macht die Sexualität zu einem intensiven Gegenstand im 19. Jahrhundert. Und daran anschließend die Frage, unter welchen Verwerfungen und unter welchen Bedingungen konnte die Bereitschaft entstehen, das Leben in diese Geschichte zu stoßen, das Leben in diesen Verwaltungsapparat zu stoßen, das Leben zu einem politischen Faktor zu machen. Und natürlich, das ist die mitlaufende These, spielt die Geschichte des Christentums damit eine elementare Rolle. Und dabei, glaube ich, und das wäre ein weiterer Aspekt, gibt es so etwas, und das ist eine Sache, die Foucault immer wieder eingesetzt hat, so etwas wie einen historischen Verfremdungseffekt. Man könnte wirklich bei Foucault von einem Verfau-Effekt sprechen. Denken Sie daran, wenn Foucault am Beginn von Überwachung und Strafen beispielsweise ein Hinrichtungsspektakel des 18. Jahrhunderts schildert, in all seinen Grausamkeiten, im Klartext, in zeitgenössischen Berichten.
Vierteilungen und so weiter werden dargestellt.
Dann dient es dazu, die groteske Form des Strafens, die Absurdität des Strafens, wenn man so will, die Fremdheit des Strafens vorzuführen.
Die göttliche Komödie des Strafens.
Exakt. Und ich glaube, die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur der Kirchenväter von Tertullian bis Augustinus hat einen ähnlichen Effekt, in der Nähe Ferne und in der Ferne Nähen herzustellen. Das heißt also, wenn man so will, genau kalkulierte Distanzverhältnisse vor Augen zu führen. Es gibt aber tatsächlich auch so etwas wie ein Vor-Augen-Stellen, dieses, wenn man so will, Sexualkomplexes.
Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, Sie lesen dieses Buch oder haben dieses Buch nicht als Foucault-Philologe gelesen. Also das heißt, Sie fangen jetzt nicht an, irgendwelche Fliegenbeinchen zu zählen, Korinthen zu zählen oder das in den Rest des Foucault'schen Werks so ganz genau einzuordnen. Dennoch ist ja für mich nochmal interessant, was für Sie jetzt das Lesend interessant daran ist. Ich habe eingangs ganz kurz erwähnt, dass Sie sich nicht zuletzt beschäftigen mit dem Kapitalismus als Literaturwissenschaftler, mit einem Phänomen wie Amok, immer wieder auf unterschiedliche Weise, mit Machtverhältnissen und so weiter. Ein Komplex, der noch ein bisschen näher mir zu liegen scheint an diesem Buch Sexualität und Wahrheit oder Geschichte der Sexualität, sind aktuelle Diskussionen, die eben auch mit Sexualität zu tun haben. Ich werde die jetzt nur ganz kurz andeuten. Es geht heute um Rechte von Homosexuellen. Es geht heute um die Existenz und Rechte von sexuellen Identitäten jenseits von männlich und weiblich. Es geht nach wie vor immer noch seit Jahrzehnten, und Foucault hat es selbst miterlebt, um Gleichstellung von Frauen. Dinge, die man vielleicht unter dem Stichwort Identitätspolitik zusammenfassen kann, und eine äußerst sichtbare Welle jüngster Debatten wird im Augenblick zusammengefasst unter diesem Schlagwort MeToo. Wenn Sie all diese Debatten dieser, ihrer, unserer Gegenwart im Hinterkopf haben, wenn Sie eintauchen in diese so fern zurückliegende Vergangenheit, ergeben sich da irgendwelche Resonanzen, irgendwelche Verbindungen zwischen beiden?
Also es geben sich tatsächlich bestimmte Verbindungen, denn also ein starker Vektor im Denken Foucaults liegt nun tatsächlich darin, das Verhältnis von Individualität und Sexualität und damit eben auch eine bestimmte identitätspolitische Investition zu unterbrechen. Das war nicht unwichtig auch für, wenn man so will, das gesamte Selbstverhältnis Foucaults auch in der Öffentlichkeit, Interviews anonym zu geben, im Grunde den eigenen Namen löschen zu wollen. Ich glaube, gegen eine Moral des Personenstands und der Fixierung über den Personenstand hat Foucault in einer gewissen Weise angekämpft.
Ja, das ist die eine Seite. Eine andere Seite ist aber auch, dass Foucault ja nicht zuletzt berühmt geworden ist durch politisches Engagement und in seinen letzten Lebensjahren auch Öffentlichkeit in seiner Eigenschaft als Homosexueller.
Also es gibt ein sehr seltsames Interview, in dem ein Journalist Foucault darauf hinweist, dass amerikanische Feministinnen einen deutlichen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Homosexualität machen. Nicht zuletzt deswegen, weil die Praktizierung des Akts völlig unterschiedlich verläuft. An dieser Stelle schüttet sich Foucault vor Lachen aus. Und das heißt, ich glaube, er kennt in diesen Fragen, auch in dieser Art der Artistik unterschiedlicher sexueller Identitäten, also wenn man so will, eine Art Zoologie der unterschiedlichsten sexuellen Genres, eine gewisse Falle. Eine Falle, in der das Geständnistier weiterlebt, eine Falle, in der sich die ältere Pastoralmacht womöglich in eine polizeiliche Macht verwandelt hat und eine Situation, in der eventuell, aber das ist die offene Frage, sich so etwas wie die Falle der Emanzipation ergeben könnte. Das heißt, ich kann mich emanzipieren nur unter der Bedingung, dass ich mich immer tiefer in das Sexualdispositiv hineinwühle, gewissermaßen.
Ich ahne, was Sie sagen wollen, aber vielleicht können Sie trotzdem noch ein bisschen deutlicher werden. Der Streit beispielsweise, ob wir ein drittes Genre von Toiletten brauchen, neben dem männlichen und dem weiblichen, vielleicht eine Unisex-Toilette, das wäre so ein Streit, den Foucault nicht interessieren würde. Verstehe ich Sie so richtig?
Ich befürchte, Foucault würde das zunächst mal als Frage der öffentlichen Verwaltung begreifen, aber jetzt nicht unbedingt als einen politischen Faktor innerhalb einer politisch-emanzipatorischen Bewegung.
Also nicht nur, dass er solche Fragen für klein erklären würde in dieser Richtung, sondern eigentlich als Bestandteil eines, sagen wir mal, Regimes oder so, aus dem man, je tiefer man sich so eingräbt, eigentlich gar nicht rauskommt.
Lassen Sie mich es anders formulieren. Und vielleicht ist es auch etwas prekär, darüber nachzudenken, was Foucault in diesen Konstellationen gedacht hätte. Aber von den Lektüren Foucaults herkommend würde ich sagen, die Frage der Befreiung und die Frage der Endunterwerfung ist nach wie vor eine zentrale Frage, die uns alle in irgendeiner Weise beschäftigt. Und diese Frage lässt sich nicht systematisch entscheiden, sondern die lässt sich nur konkret von Fall zu Fall, von Situation zu entscheiden. Das sind lokale Kämpfe, die ausgefochten werden. Und da mag es durchaus sein, dass das Pochen auf sexuelle Identität in Konstellationen, in sozialen, betrieblichen, in administrativen Konstellationen einen befreienden Impetus vorführt. Es ist aber auch durchaus möglich, und auch diese Situationen sind erkennbar, wo das gewissermaßen in eine polizeiliche Verwaltungstechnologie umschlägt. Also diese Dinge lassen sich nicht von vornherein entscheiden. Sie müssen, glaube ich, in jedem Augenblick neu konstelliert werden.
Hätten Sie ein Beispiel für das eine oder das andere? Also fürs Umkippen ins Polizeiliche oder für einen Kampf, lokalen Kampf, der eher befreiend wirkt?
Auf der einen Seite besteht kein Zweifel daran, dass das Kämpfen für Frauenrechte, das Kämpfen für die Rechte von Homosexuellen, das Aufheben von bestimmten Diskriminierungen, die manifest sind, die rechtlichen Charakter hatten, die mit Pathologisierungen verbunden waren, dass das eine emanzipatorische Dynamik entwickelt hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man bestimmte Bewegungen erkennen, insbesondere in behüteten Gesellschaften wie etwa an den Universitäten, wo eine hohe Aufmerksamkeit auf Verhaltensweisen gelegt wird, in denen tatsächlich sich die Wiederholung eines polizeilichen Blicks manifestiert. Das heißt also, wer sagt was zu wem, in welcher Sekunde, mit welchem Ton beispielsweise. Welche Anklagen können bei dieser oder jener Geste geführt werden? Und hier hat man das Gefühl, wird eine Art Überwachungskonstellation eingeführt, die im Grunde der Logik des Sexualdispositivs folgt. Die Beobachtung des Minutiösen, das Achten auf die kleinsten Regungen und, wenn man so will, die Organisation einer generellen Situation des Verdachts.
Ich habe eingangs schon gesagt, Foucault großer Inspirator für Ihre Arbeit. Kapitalismus, Machtfragen, Phänomen Amok. Wenn Sie jetzt diesen neuen Band, diese Lektüren von Kirchenvätern angeschaut haben, nochmal intensiv in dieses Sexualität und Wahrheit-Projekt eingestiegen sind, dann gibt es ganz sicher, könnte ich mir vorstellen, Verbindungen zum Machtthema, das Sie heute noch umtreibt, oder das Thema von Regierungstechnologien, vielleicht sogar eher als diese Sache der Sexualität.
Zweifellos. Ich denke, die Studien von Foucault haben seit den 70er Jahren eine gewisse Tür geöffnet, in der improvisatorische Perspektiven auf Machtverhältnisse möglich geworden sind. Und dahinter steht natürlich so auch so eine These, wie dass gerade unsere Gesellschaften, die Okzidentalen, die westlichen Gesellschaften in der Moderne, eine hohe Intelligenz in der Vervielfältigung von Machtformen, vielleicht auch eine gewisse Bösartigkeit in der Vervielfältigung von Machtformen entwickelt haben, deren Analyse noch nicht abgeschlossen ist. Insofern würde ich mich beispielsweise dafür interessieren, wie entsteht so etwas wie die gegenwärtige Präventionsgesellschaft, also eine Gesellschaft, die ihre Selbstbeschäftigung im Wesentlichen darin erkennen möchte, potenzielle Gefahren vorwegzunehmen.
Also Präventionsgesellschaft würde jetzt einigermaßen wörtlich übersetzt heißen Vorsorgegesellschaft?
Präventionsgesellschaft im Sinne einer, wenn man so will, scharfen Zuspitzung auf interne Gefährdungen dieser Gesellschaften. Und zwar nicht Gefährdungen, die manifest sind, sondern Gefährdungen, die in der Zukunft liegen, die potenziell sind, etc. Oder wie sehr greift so etwas, was ich das Finanzregime nennen würde, in die Verwaltung unseres Alltags, also letztlich auch in unser Selbstverhältnis ein. Alles das sind Machtformen, die man, glaube ich, durchaus mit einer gewissen foucaultianischen Inspiration beobachten kann.
Bei dem Beispiel nochmal Präventionsgesellschaft oder Gefährdungen, die in der Zukunft liegen, kann man sagen, dass dieser Typus des Gefährders, den westliche Innenminister in den Blick nehmen und aktuell auch wieder abschieben, also einfach Gefährderfiguren abschieben, dass das so eine Zentralfigur dieser Präventionsgesellschaft sind? Das sind ja Leute, die sich dadurch charakterisieren, dass ihr Verbrechen, ihr Anschlag eigentlich noch gar nicht ausgeführt ist.
Ja, es sind zwei Dinge, glaube ich, wichtig. Also zunächst mal, glaube ich, zeichnen sich Präventionsgesellschaften durch etwas aus, was man die Autokatalyse der Angst nennen könnte. Das heißt also, Ängste, die sich auf etwas Nichtgeschehenes beziehen, werden zu einem eminenten politischen Faktor. Das betrifft die Alltagspolitik. Zweitens werden dadurch überaus intensive Unschärfebereiche erzeugt. Beispielsweise ein schleichender Übergang zwischen dem Terroristen, dem Feind, dem externen Feind, dem inneren Feind, dem Attentäter, dem Verrückten und dem Kriminellen. Also das sind Figuren, in denen plötzlich die Frage der bloßen Gefährdung einen Unschärfebereich erzeugt, in dem zwischen einem Amoklauf, einem Terrorakt oder einer Wahnsinnstat Osmosen entstehen, Übergänge, Austauschverhältnisse, weil der Begriff der Gefahr oder der Begriff der potenziellen Gefahr sehr viel gewissermaßen in die gleiche Hülle gewissermaßen steckt.
Wenn all diese unterschiedlichen Phänomene, die Sie gerade genannt haben, von Amokläufer bis Wahnsinnstat ineinander übergehen, was für einen Effekt hat das?
Das hat den Effekt der Daueralarmierung. Also Präventionsgesellschaften sind Gesellschaften im Alarmzustand. Und der Begriff des Gefährders wäre ein wesentlicher Baustein. Und der Gefährder ist nicht einer, der diese oder jene Absichten hegt, sondern es ist einer, der von seiner eigenen Gefährlichkeit vielleicht noch gar nichts weiß. Das ist die neue Figur, die in neuen Sicherheitsgesetzen, in neuen Polizeigesetzen etc. eine Rolle spielen. Das heißt also, man gerät in eine Konstellation, in der die nicht begangene Tat selbst inkriminierbar geworden ist. Das ist der neue Begriff des Gefährders. Und ich glaube, da züchten sich gegenwärtige Gesellschaften nochmal ein neues Problem heran.
Wie kommt es denn, dass Sie ausgerechnet sowas in den Blick nehmen wie die Präventionsgesellschaft, die sich in dieser Weise mit so jemandem wie dem Gefährder beschäftigt?
Aus zwei Gründen, weil damit auf der einen Seite ein eminentes rechtliches Drama entsteht. Man könnte sagen, es entsteht innerhalb des Strafrechtssystems so etwas wie ein Feindstrafrecht. Das heißt, einzelne Mitglieder dieser Gesellschaft werden aufgrund ihres Status als Gefährder, als Feind adressiert. Und das ist, glaube ich, eine elementare Verwerfung innerhalb des Rechtssystems. Die Juristen, glaube ich, debattieren inzwischen auch genau über solche Angelegenheiten. Und zweitens stellt sich die Frage, inwieweit ältere Formen des Ausnahmezustands plötzlich regulär werden. Ausnahmezustand, in der bestimmte Rechte für bestimmte Leute tatsächlich ausgesetzt sind. Der Ausnahmezustand und das Feindschaftsrecht, strafrecht, glaube ich, sind zwei Angelpunkte, an denen diese Gesellschaften sich selbst gefährlich werden können.
Und wenn Sie gerade ansonsten so sondieren, womit sie sich beschäftigen wollen oder im Augenblick beschäftigen, nicht zuletzt unter der vielleicht auch Foucault entlehnten Prämisse, was ist hier eigentlich gerade das Gefährlichste? Was gibt es da noch? Finanzkapitalismus haben Sie genannt, Präventionsgesellschaft.
Na, ich würde zunächst einmal sagen, dass wir uns in einer Situation befinden, die beschrieben werden kann mit dem Ausdruck eines von mir nicht unbedingt geschätzten Staatsrechtler, eine Situation, die sich als Brechen aller Begriffsachsen bezeichnen lässt.
Brechen aller
Begriffsachsen, ein Ausdruck, der von Carl Schmitt stammt. Das heißt also, es findet eine Veränderung einer politischen Konstellation statt, für die wir noch nicht die richtigen Begriffe haben. Aber die verschiedensten Autokratismen, die wir überall beobachten können, von den Vereinigten Staaten über Türkei bis Ungarn beispielsweise, sprechen dafür, die Entwicklung neuer Modernisierungstypen, wie etwa die der Präventionsgesellschaften, sprechen dafür, die Entstehung einer internationalen Finanzindustrie, die über souveräne Nationalstaaten hinweg in unser Leben eingreifen kann, spricht dafür, etc. Das heißt also, eine Situation, in der uns der Status quo unseres politischen Einsatzes, letztlich auch unseres politischen Instrumentariums für mögliche Kämpfe, noch nicht ganz klar geworden ist.
Wenn das so gilt, dass in diesem Sinne unsere Begriffsachsen alle brechen, wie schauen Sie denn dann auf jene politischen Vorgänge, über die wir ganz im Augenblick gerade so Tag für Tag in den Nachrichten informiert werden, was die deutsche Innenpolitik angeht, nämlich das zähe Aushandeln einer halbgroßen Koalition? Ist das denn alles einfach nur so ein bisschen Theaterspiel, das aber ohne große politische Relevanz ist?
Nein, das ist halt ja fast eine idyllische Seite. Das heißt, dass Leute, die beauftragt sind, eine Regierung zu bilden, sich einem langen, womöglich schlaflosen Prozess aussetzen und der Einsatz mentaler, physischer und seelischer Energien eine Regierung zustande zu bringen. Also das ist in der gegenwärtigen Lage, sind diese Verhandlungen fast idyllisch oder, wenn man so will, versichernd.
Und wenn wir jetzt gerade zuletzt zumindest andeutungsweise kurz mal geschaut haben, wohin Sie als Wissenschaftler schauen, also als Kulturwissenschaftler, der sich seine Themen einigermaßen frei aussuchen kann, der geleitet ist von verschiedenen theoretischen Inspirationen, von denen wir jetzt in dieser Stunde vor allem über Foucault gesprochen haben. Und Sie gucken auf so Sachen wie, was tut eine Gesellschaft präventiv gegen Gefährder? Oder inwiefern kann ein internationales Finanzsystem in unsere Einzelleben eingreifen, dann würde mich jetzt zum Abschluss vielleicht eine Sache noch interessieren. Foucault, über den wir so viel geredet haben, hat auch selbst politisch aktiv in lokalen, in ganz präzisen Kämpfen sich engagiert gegen Zustände im Gefängniswesen, gegen Zustände in Psychiatrie, in Krankenhäusern. Gibt es irgendwas, Josef Vogel, das Sie heute bei uns sehen, wo man nach Ihrer Einschätzung politisch eingreifen müsste?
Also Foucaults Interesse war ja zweifach. Auf der einen Seite, glaube ich, sehr stark geleitet von der Frage nach den infamen Menschen. Das heißt also, wo sind die Besiegten? Wo sind diejenigen, die nicht zu Wort kommen? Wo sind diejenigen, denen man die Sprache genommen hat? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, damit verbunden, elementare Frage, wie ist es möglich, nicht für sie zu sprechen, sondern sie dazu zu bringen, selbst sprechende Subjekte zu werden. Wenn Foucault etwa in dieser Gruppe Information Prison tätig war, dann bestand sein Interesse daran, den Strafgefangenen selbst eine Stimme zu verschaffen. Und ich denke, damit gibt sich auch für heute ein seismografisches Verhältnis zu dem, was in unseren Gesellschaften passiert. Und als zentralen Gegenstand würde ich eben beispielsweise Flüchtlingspolitik nennen. Also hier haben wir es tatsächlich mit den gegenwärtigen infamen Menschen zu tun, die keine Rechte haben, deren Rechte weiter beschnitten werden, deren Lebensqualität konsequent verschlechtert werden soll, in denen alle Formen der Abschreckungspolitik aufgefahren werden. Ich glaube, an dieser Stelle gibt es ganz unmittelbar einen politischen Handlungsbedarf, einen politischen Interventionsbedarf. Und ich würde sagen, gerade an diesen Gruppen, Asylbewerbern, Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen, zeigt sich im Augenblick die bösartigste Seite der Macht, die in unseren Gesellschaften ausgeübt wird.
Also auf der Suche nach politischen Eingriffen, unter anderem in der Flüchtlingspolitik der Gegenwart, auf der Suche nach neuen Analysen von Phänomenen wie Präventionsgesellschaft, Finanzkapital und ähnlichen Dingen. Und dies alles in dieser Stunde jedenfalls inspiriert von einem neuen Blick auf den kanonischen Autor des 20. Jahrhunderts, Michel Foucault. Ganz herzlichen Dank, Josef Vogel.
Danke sehr.